Der Zeitaspekt bei der Durchführung des Abendmahls, die Frage der Zeit. Und wenn wir an den Zeitaspekt denken, zuerst die Turnusfrage. Soll das Abendmahl jährlich gefeiert werden, wie das Passa? Es gibt solche, die sehen hier, also Schriftgemäßheit. Soll es wöchentlich gefeiert werden? Oder soll es nach Apostelgeschichte 20, Vers 7, das heißt, man beruft sich auf Apostelgeschichte 20, Vers 7, oder sogar täglich, man beruft sich auf Apostelgeschichte 2, soll es bei jeder Gemeindeversammlung, wann immer das ist, ob alle Woche oder jede zweite Woche, 1. Korinther 11, Vers 20. Es gibt keine Vorschrift. Apostelgeschichte 20, Vers 7 ist nicht notwendigerweise eine regelmäßige Gemeindeversammlung. Es steht nicht geschrieben, dass die Gemeinde sich dort immer am ersten Tag der Woche traf. Und wenn sie das tat, steht nicht geschrieben, dass sie jedes Mal das Abendmahl feierten. Es steht nicht einmal geschrieben, dass sie, als sie zusammenkamen, in der Apostelgeschichte 20 das Abendmahl feierten. Es heißt, sie brachen das Brot. Sie haben gegessen. In welchem Zeichen steht nicht geschrieben. Man kann sich also nicht für eine Lehre auf Apostelgeschichte 20, Vers 7 berufen. Zu einer Lehre gehört, dass es zwingend ist. Sonst können Sie keine Lehre aufbauen. Es muss klar sein, dass es so ist. Und wenn nicht, dann müssen Sie sagen, ich weiß nicht, ob es so ist. Und dann können Sie auch nicht andere dazu anhalten. Man kann nicht andere dazu anhalten, etwas zu tun oder zu glauben, wenn nicht Evidenz oder Grund dafür ist. Ich meine persönlich, einerseits sollte es nicht zu oft gefeiert werden. Es sollte ein Fest bleiben. Es sollte etwas Besonderes bleiben. Auf der anderen Seite sollte es nicht, der Zeitabstand zwischen Abendmahlsfeiern nicht zu groß sein, denn wir sind vergesslich und das Abendmahl ist eine Erinnerung. Wir sollen uns an Golgatha erinnern und wir sollen uns an die Hoffnung seiner Wiederkehr erinnern. Das Abendmahl ist hier eine Hilfe gegeben und diese Hilfe sollten wir in Anspruch nehmen. Das Abendmahl drückt Liebe zum Herrn aus und Liebe zum Bruder. Und damit wir hier die Hilfe haben, sollte man erwägen, wann, wie oft. Wichtig ist Konsens. Also das zu tun ist, wann sollte man es tun? Zu welcher Tageszeit? Zwischen 12 Uhr und 12 Uhr 0, also 24 Stunden. 12 Uhr 1, Entschuldigung. Sollte es nur abends sein, es heißt ja Abendmahl. Abendmahl ist es nicht nur, weil in Offenbarung 3, Vers 20 von einem Mahl geschrieben steht. Das ist tatsächlich das Abendessen, nicht das Abendmahl Jesu. Aber das erste Abendmahl, das erste Mahl des Herrn, wurde an einem Abend gefeiert. Und auch von dort her heißt es Abendmahl. Man vergleiche hier Kolosser 2, wo es heißt, lasst euch nicht binden. Man soll nicht unnötigerweise Vorschriften machen, wenn die Schrift nicht zu solchen Anlass gibt. Es gibt gewisse Dinge, die sind bindend, aber hier wird keine Vorschrift gegeben, zu welcher Tageszeit. Weder der Tag noch die Tageszeit ist wichtig, sondern der Herr ist wichtig. Man kommt zusammen zum Herrn. Und nun noch ein Schlusswort zum Thema Abendmahl. Zum evangelischen Verständnis des Herrnmahls gehört, dass das Wort dabei zur Geltung kommen muss. Einsetzungsworte aus Brief und Evangelium, Beschreibungen der Leiden unseres Herrn in Prophetie und Evangelium, Bilder seiner Leiden im Alten Testament und in Auslegung im Neuen Testament, Ruf und Aufruf zur leidensbereiten Nachfolge. Alle solche Ausschnitte Heiliger Schrift können bei der Feier Gegenstand von Lesung und Auslegung sein, können dazu dienen, den Geist der Teilnehmer zu heiligen und auf die gefeierte Person des Mahles zu konzentrieren. Als Hilfe zur Besinnung liefert das Mahl des Herrn sehr praktische Bilder aus dem Alltag. Das gemahlene Korn, das gebackene Brot, die zerquetschten Trauben, das sind alles Bilder, an denen man stehen bleiben kann, um sich zu besinnen auf die Leiden des Herrn. Diese Prozesse des Mahlens, des Backens, des Quetschens, diese Prozesse sind notwendig, damit dem Menschen Nahrung und Leben gespendet wird. Paulus sagt, das Königreich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, und doch können auch unsere Mahlzeiten Stätten der Begegnung mit dem Auferstandenen werden, wenn wir der anderen Mahnung des Apostels nachgekommen sind, ob wir essen oder trinken, es zur Verherrlichung des Herrn tun. Entschuldigen Sie diesen verstümmelten Abschluss. Ich wollte darauf hinweisen, ja, dass auch das praktische Essen eine Art Feier sein kann. Es ist nicht das Abendmahl, aber am Abendmahl können wir wohl lernen, wie man zu Hause isst. Denn nicht nur das Abendmahl ist Anlass zu Streit gewesen, sondern auch das Essen zu Hause, wo es Zeichen der Gemeinschaft sein sollte. Nun ja, so viel zum Abendmahl. Haben Sie noch andere Fragen, die nicht vorhin gestellt worden sind? Oder wollen Sie die nochmal stellen, die vorhin gestellt wurden? Das dürfen Sie auch. Ja, dann gehen wir weiter. Unser Thema ist ja die zeichenhaften Handlungen der Gemeinde. Und wir haben von der christlichen Wassertaufe gesprochen und vom Abendmahl. Gibt es in der Schrift noch andere zeichenhafte Handlungen für die Gemeinde, die eine Dauereinrichtung sind? Es gibt noch eine Handlung, die ich etwas besprechen möchte, die vorkommt, aber nicht vorgeschrieben ist. Sie ist eine Dauereinrichtung in der Praxis, aber sie ist nicht eine vorgeschriebene Institution. Und das ist die Handauflegung. Hebräer 6, 1 und 2 wird Handauflegung zu den Themen gezählt, über die junge Christen anscheinend unterrichtet werden. Welchen Platz nahmen sie in der ersten Gemeinde ein? Was bedeutete sie eigentlich? Es ist interessant, dass der Akt der Handauflegung auch im Heidentum bekannt ist. Dieses spricht wohl von intuitivem Bewusstsein, dass das sanfte Legen der Hand auf den Nächsten in einer Zeremonie ein Ausdruck von so manchem ist, das man im Leben überhaupt mit der Bewegung der Hand verbindet. Im Leben geschieht etwas mit der Hand. Und wenn es im positiven Zeichen geschieht, dann macht man aus diesem Stück, diesem Gut aus dem Leben, eine besondere Zeremonie, wenn man es betonen will, in irgendeinem Zusammenhang. Im Griechentum wurden Beamte durch Handauflegung eingesetzt. Und in Rom wurde die Freilassung des Sklaven unter Handauflegung gefeiert. Heine entnimmt sein Verständnis wohl entweder dem Judentum oder dem Christentum. Ich glaube, Heine war Jude. Wenn er beim Anblick eines unschuldigen jungen Mädchens dichtet: Mir ist's, als ob ich Hände aufs Haupt dir legen sollte, betend, dass Gott dich erhalte, so rein und so schön und so hold. Wie schön wär's, wenn jeder Dichter heute so denken würde. Also erstens der Hintergrund der Handauflegung. Und dann sprechen wir anschließend von Handauflegen der neutestamentlichen Gemeinde. Also erst Hintergrund. Die christliche Handauflegung, oder geschichtliches können wir sagen, die christliche Handauflegung stammt aus der Schrift, und zwar Alten und Neuen Testamentes. Die Gemeinde übernimmt hier ohne weiteres eine Handlung, die im ersten Volk Gottes zu Hause ist und die ihr Herr Jesus dann durch Selbstausübung heiligt. Menschliche Handauflegung wird wohl besser verstanden im Lichte erstens oder A der Handauflegung Gottes. Gott legt Hände auf. Wie sieht das aus? Gehen wir einmal durch die Schrift, schauen wir einige Verse an. Ruth 1, Vers 13. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abschließen, dass ihr keines Mannes würdet? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand Jahwes ist wieder mich ausgegangen oder über mich gekommen. Das heißt, Jahwe hat seine Hand in Schwere, auf einer schweren Weise, auf Naomi oder Naoma gelegt. Hier bedeutet Handauflegung Gottes ein Handeln Gottes, das als ernstes Handeln zu verstehen ist. Ernstes Handeln. Es ist ein ernsthaftes Handeln mit dieser Familie. Und wenn man den alttestamentlichen Kontext berücksichtigt, dann muss man wohl verstehen, dass die Dürre, die Not in Israel Resultat des Vergehens Israels war, die Folge von Sünde war, denn Gott hatte ja versprochen, bei Einhalten der Gebote würde Segen da sein. Und wo der fehlt, muss man auf Sünde schließen. Und wenn jetzt wieder gehört wird im Lande Moab, dass Brot in der Gegend von Bethlehem, also in Juda, ist, und sie zurückkommen, dann sagt sie in einer demütigen Weise: Die Hand des Herrn ist schwer auf mir gewesen. 1. Samuel 5, die Verse 6 und 7. Die Hand Jahwes lag schwer auf den Asdoditern, und er verwüstete sie. Und er schlug sie mit Beulen, Asdod und sein Gebiet. Und als die Leute von Asdod sahen, dass dem also war, sagten sie: Die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist hart über uns und über Dagon, unserem Gott. Also hier wieder ein ernsthaftes Handeln Gottes. Und Vers 11: Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sende die Lade des Gottes Israels fort, dass sie an ihren Ort zurückkehre und mich und mein Volk nicht töte. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt. Die Hand Gottes war sehr schwer daselbst. Sie drückte kein sanftes Auflegen von Hand. Psalm 32, Vers 4. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Handeln Gottes wieder. Und wieder in ernster Weise. Psalm 80, Verse 15 bis 20. Und den Setzling, den deine Rechte gepflanzt und das Reis, das du dir gestärkt hattest, er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um. Deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten, auf dem Menschensohne, den du dir gestärkt hast. So werden wir nicht von dir abweichen. Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Jahwe, Gott der Heere, führe uns zurück. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden. Also die Hand des Herrn soll weggenommen werden und zum Segen sich verwandeln. Aber es ist ein Handeln Gottes, das dort verstanden wird unter Hand des Herrn. Markus 10, Vers 13. Hier handelt unser Herr. Sie brachten Kindlein zu ihm, damit er sie anrühre. Und Vers 16, er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Hier ist nicht so sehr Handeln mit Handauflegung verbunden als ein Segen, ein Spruch. Lukas 13, Vers 13. Er legte ihr die Hände auf und alsbald wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Dies ist mit Handeln verbunden, mit einer Heilung. Jesus als Gottes Sohn handelt mittels Handauflegung. Apostelgeschichte 13, Vers 11. Man könnte auch Vers 11. Jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, sagt Paulus zu Elymas. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen und so weiter. Also, die Hand des Herrn ist hier ein Handeln, er wird blind. 1. Petrus 5, Vers 6. Lasst euch also demütigen unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Auch bei Christen, bei Gläubigen kann die Hand des Herrn schwer lasten auf uns. Wenn das der Fall ist, dann sollen wir nicht rebellieren und hochgehen wollen, sondern uns demütigen lassen. Offenbarung 1, Vers 17. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, habe keine Angst. Ich bin der Erste. Dies ist wohltuend. So viel zur Handauflegung Gottes in der Geschichte. Das sind einige Beispiele. Menschliche Handauflegung in der Geschichte. Menschliche Handauflegung kann verstanden werden als ein Zeichen einer Aussonderung im Blick auf etwas, das mit oder an dem Betreffenden geschehen soll. Ich lese noch einmal. Menschliche Handauflegung. Handauflegung können Sie HA abkürzen. Kann verstanden werden als ein Zeichen einer Aussonderung. Jemand, auf den die Hände aufgelegt werden, ist ausgesondert. Und zwar im Blick auf etwas, das mit ihm geschehen soll oder an ihm geschehen soll. Menschliches Handeln, Handauflegen kommt zum ersten Mal vor in 1. Mose 48. In den Versen 14 und 15 beim Segen Jakobs. Aber offenbar ist das etwas Übliches gewesen. In 2. Mose 29 wird den ersten Priester, Entschuldigung, sollen die ersten Priester ihre Hände auf das Opfer legen. Aber dies ist vielleicht nicht eine direkte Handauflegung als ein Stützen, aber doch ist es eine Art Handauflegung. Ihr Gewicht wird teilweise auf das Opfer übertragen. Auch in 3. Mose 1, wenn der Israelit seine Hand auf das Opfer legt, er identifiziert sich mit dem Opfer, er überträgt zum Teil sein Gewicht. Symbolisch sagt er, dieses Tier trägt meine Schuld, stirbt an meiner Stelle, trägt mich, also stirbt für mich. 3. Mose 24, die Verse 13 und 14. Jahwe redet zu Mose und sagte, führe den Flucher außerhalb des Lagers und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Hier wird Handauflegung als Hinweisen wahrscheinlich gesehen. Also dieser ist es, der sich schuldig gemacht hat. Eine Identifizierung kommt hier wahrscheinlich nicht zum Ausdruck. 4. Mose 8, Verse 10 und 11. Du sollst die Leviten vor Jahwe herzutreten lassen, und die Kinder Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Und Aaron soll die Leviten als Webopfer von Seiten der Kinder Israel vor Jahwe weben, damit sie zum Verrichten des Dienstes Jahwes seien. Hier kommt Identifizierung zum Ausdruck. Die Leviten nehmen die Stelle der Israeliten ein. Handauflegen bei Steinigung könnte vielleicht so gedacht werden als Identifizierung, insofern das Unreine aus dem Volk ausgesondert wird. Also dieser von uns, der da muss ausscheiden. Aber ich glaube nicht so, man sollte nicht übertreiben und sagen, also im Grunde sind wir alle schuldig. Dieser Gedanke ist dort bei der Steinigung nicht vorhanden offenbar. 5. Mose 34, Vers 9. 5. Mose 34, Vers 9. Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und so bekommt er Autorität vor dem Volk. Man vergleiche auch 4. Mose 27, die Verse 18 bis 23, wo der Geist Gottes über ihn kommt, in ihm ist. Zweitens, Handauflegung in der neutestamentlichen Gemeinde. Handauflegung in der neutestamentlichen Gemeinde ist einmal A, ein menschliches Handeln, auf welches ein göttliches Geben folgt. Ein menschliches Handeln, auf welches ein göttliches Geben folgt. Zum Beispiel bei den Wundern, Apostelgeschichte 5, Vers 12, durch ihre Hände geschahen Wunder. Die Hände werden aufgelegt und Wunder geschehen. Gott, wie in Markus 16 versprochen, wirkt mit ihnen. Apostelgeschichte 8 wird der Heilige Geist gegeben unter Handauflegung von Petrus und Johannes, den Aposteln von Jerusalem. In den Versen 17 bis 19, 8, 17 bis 19. Da handelt Gott auch bei Handauflegung. Apostelgeschichte 9, Verse 12 und 17. Dort erfährt Paulus oder Saulus Heilung infolge von Handauflegung des Ananias. Seine Augen werden geöffnet. Kapitel 14, Vers 3, wieder Wunder durch Handauflegung. Kapitel 19, Vers 6, wieder Gabe des Heiligen Geistes unter Handauflegung des Apostels, diesmal Paulus. In den Versen 11 und 12 geschehen wieder Wunder durch Handauflegung. Dort wird erwähnt, dass Besessene frei werden. Soll das heißen, dass auch den Besessenen die Hände aufgelegt wurden? Der Text ist nicht ganz klar, soviel ich weiß. Notwendig oder zwingend dürfte es nicht sein. Und Kapitel 28, unterwegs nach Rom, nachdem man gestrandet ist und aufgenommen wird auf einer Insel von dort, Einheimischen dort. Dann heißt es, dass Paulus dem Häuptling die Hände auflegt, er ist krank und er wird geheilt. 1. Timotheus 4, Vers 14, erfährt Timotheus eine Gnadengabe durch Handauflegung des Apostels Paulus. Wenn auch die Ältesten dabei waren, aber Paulus sagt, die Gnadengabe kam durch seine Handauflegung, nicht durch die der Ältesten. Ebenso in 2. Timotheus 1, Vers 6, Parallelstelle. Da sehen wir also aus der Erfahrung, aus der Praxis, dass Gott handelt, wenn Menschen Hände auflegen. Zum größten Teil handelt es sich oder wohl in allen Fällen um apostolische Handauflegung. Ja, ich glaube alle Stellen, ja. Fällt mir jetzt erst ein. Aber es gibt auch Handauflegung als Aussonderung zum Dienst. Das wäre B. Handauflegung als Aussonderung zum Dienst. Diakonen werden die Hände aufgelegt in Apostelgeschichte 6, Vers 6. Ältesten können die Hände aufgelegt werden in 1. Timotheus 5. Das soll nicht zu schnell geschehen. Vers 22. Missionaren werden die Hände aufgelegt in Apostelgeschichte 13, Vers 3, dort Saulus und Barnabas. 1. Timotheus 4, Vers 14, Handauflegung der Ältestenschaft. Das dürfte auch ein Fall sein, wo ein angehender Missionar, denn Timotheus soll ja mit Paulus ziehen, Hände aufgelegt bekommt. Also es waren Paulus und die Ältesten, die Timotheus die Hände auflegten. Einige Schlussbemerkungen. Erstens, also Fazit, Handauflegung ist eine in der Schrift oft vorkommende Handlung, jedoch nicht eine notwendige. Sie scheint dem zur Verfügung zu stehen, der sie als Demonstrationshilfe gebrauchen will. Sie wird nie verordnet. Zweitens, wenn Handauflegung auch nicht notwendig ist, so ist sie doch eine sehr ernstzunehmende Handlung. 1. Timotheus 5, Vers 22, müsste sich nicht auf die Ältesten beschränken, sondern könnte sich auf jede Handauflegung beziehen, dass man nicht zu schnell Hände auflegt. Über Handauflegung sagt die Bibel nicht sehr viel, obwohl es immer wieder vorkommt. Aber wir merken also diese zwei Hauptaussagen, glaube ich, was die Gemeinde betrifft. Es gibt aber noch die Frage, es gibt aber noch die Frage, ob es noch andere Institutionen gibt oder zeichenhafte Einrichtungen der Gemeinde. In der Geschichte der Gemeinde oder auch der Kirche, wenn wir es im weiteren Sinne verstehen wollen, sind verschiedene zeichenhafte Handlungen institutionalisiert worden. So zum Beispiel letzte Ölung oder die Fußwaschung. Es gibt einige Kreise, die pflegen die Fußwaschung, weil Jesus gesagt hat, das soll man tun, und man meint dann, das beziehe sich gerade auf das Waschen der Füße selbst. Ich habe das selbst erlebt. Das kann ein sehr schönes Bild sein. Es kann einen wirklich an die Demut erinnern. Die Eheschließung, ist das eine Gemeindeinstitution? Sollen Leute in der Gemeinde geehelicht werden oder verehelicht? Soll die Eheschließung dort stattfinden? Also ist die Gemeinde Rahmen der Eheschließung? Nein, nicht nach der Heiligen Schrift. Das ist etwas, das erst nachträglich kommt. Eheschließung ist eine Familienangelegenheit und auch eine staatliche in Israel. Aber in Israel geht ja Gemeinde und Staat zusammen. Das heißt, die Behörden müssen schon um eine Eheschließung wissen. Es ist eine öffentliche Angelegenheit. Aber nicht für die neutestamentliche Gemeinde. Kürzlich hatte ich mit einem Pastor, also ich hatte bei ihm Versammlungen, und dann ging es, er hatte ein Problem mit einem Paar, sie waren verlobt, aber es war in einer sehr stark katholischen Gegend und die Eltern waren wohl beiderseits katholisch, und man zögerte immer noch mit der Hochzeit, weil die Eltern sich offenbar keine Eheschließung im Rahmen einer Sekte vorstellen konnten. Und sie nahmen also noch Rücksicht auf die Meinung der Eltern. Und dann hatte ich eine Zwischenlösung vorgeschlagen. Es war nämlich nicht ohne Versuchung ab. Es hatte sich nun durch einige Jahre hindurchgeschleppt. Und dann hatte ich vorgeschlagen, warum heiraten sie denn nicht standesamtlich? In diesem Land, das war nicht in Deutschland, war das durchaus möglich. Ja, er sagt, die staatliche Eheschließung ist bei uns, bedeutet nicht sehr viel. Nun, ich sagte, aber immerhin ist es eine Eheschließung. Und das könnten die Eltern vielleicht noch annehmen. Ja? Und hinterher könnte man eine Gemeindehochzeit feiern, wenn man will. Das hat er noch eingesehen. Aber eine Zwischenbemerkung fiel mir auf. Er meinte, ich merkte, für ihn waren die Leute doch nicht so richtig verheiratet, wenn es nicht eine christliche Hochzeit war. Und das ist für viele Leute so. Aber sie müssen... wenn sie angehende Pastoren sind, dann müssen sie das Gesetz des Landes respektieren. Sie dürfen nie eine Hochzeit haben oder durchführen, wobei sie zu verstehen geben, jetzt erst heiraten die Leute. Sie sind vor dem Staat verpflichtet, die staatliche Eheschließung als die maßgebliche anzuerkennen. Und sie können nachträglich einen Segen sprechen, und auch das Gelübde kann gesprochen werden. Warum nicht? Das kann jedes Jahr gesprochen werden. Aber die Leute sind verheiratet. Und wenn sie, wenn es dann, wenn sie zwischen standesamtlicher Eheschließung und kirchlicher Hochzeit oder Gemeindehochzeit zusammenschlafen, das ist nicht Sünde. Sie sind verheiratet und sind Eheleute. Ja? Das müssen wir respektieren. Die Bibel macht die Eheschließung nicht zu einer Gemeindeinstitution. Davon müssen wir wegkommen. Ja?
Ja, da hätte ich eine Frage umgekehrt. Wie ist das, wenn da der Staat nicht die standesamtliche Ehe verpflichtet? Das heißt zum Beispiel, also der Staat ist offen, das Ehepaar, ob sie standesamtlich oder kirchlich getraut werden. Dann, wenn das Ehepaar zu mir kommt und sagt, ich will kirchlich getraut werden.
Ja.
Das ist die einzige Trauung, die es gibt. Ja. Das heißt, dann wird es die standesamtliche, also...
Das ist dann standesamtlich.
Ja, ist das, ja. Ist das zu machen oder soll ich sagen, ich traue euch nicht, sondern geht zuerst um Standesamt?
Nein. Solange es eine staatlich anerkannte, denn die Öffentlichkeit, das heißt in diesem Fall der Staat, hat ein Recht zu wissen, wer verheiratet ist oder nicht. Ja. Und wo das geschieht, das ist was anderes. Ja. Ob das in der Gemeinde geschieht, das habe ich selbst mit meinen Töchtern gemacht. Ja. Ich habe sie getraut, aber das war die Eheschließung. Ja. Das muss dann unter Zeugen, muss schriftlich unterschrieben werden in Gegenwart von Zeugen. Nur muss der Geistliche, in Anführungsstrichen, der das durchführt, eingetragen sein im Register der Bevollmächtigten. Ja. Aber wenn das gegeben ist, dann ist das legal. Ja. Es gibt noch andere Kinderdarbringung. Ist das eine Institution? Es wird getan in der Heiligen Schrift, aber es ist nicht eine Verordnung. Es ist nicht eine bleibende Einrichtung, die als zeichenhafte Handlung gesehen werden könnte. Bei der Handauflegung haben wir etwas, das sehr stark praktiziert wird, aber nicht vorgeschrieben wird. Kinderdarbringung geschieht wohl hier und da, aber ist nicht einmal eine richtige Praxis. Es ist aber nicht verkehrt, wenn es zu einer Praxis wird. Nur sollte man nicht es aus ihm eine halbe Taufe machen. Ja? Oder Bestattungsfeier. Es gibt Leute, die legen großen Wert darauf, dass sie kirchlich bzw. von einem Pfarrer bestattet werden. Sogar in Hanau, der Stadt, die wenigstens vor einigen Jahren die kommunistischste in Deutschland war, da gibt es sehr viele, die aus der Kirche ausgetreten sind. Aber wenn es zur Beerdigung kommt, dann will man einen Pfarrer haben. Dann hat der Pastor der Nazarenergemeinde dort sehr viel Gelegenheit gehabt, das Evangelium zu verkünden. Man wollte natürlich nicht einen kirchlichen, also einen traditionell kirchlichen Pfarrer, aber den hat man dann angefragt. Beziehungsweise kirchliche, katholische und evangelische Pfarrer haben es wahrscheinlich abgelehnt, so eine Bestattung durchzuführen.